Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Ich erlebe so ein bisschen Diskrepanz. Wenn man die Leute fragen oder wenn man Gemeinschaftsleute fragt, wie wichtig das Gebet ist, werden fast alle sagen, natürlich, sehr wichtig. Und dann gucke ich mal in die Statistiken und sehe, welche Treffen in der Gemeinde sind die, die grundsätzlich am geringsten besucht sind. Also irgendwo ist da so eine merkwürdige Diskrepanz und die ist gar nicht mal so jung, glaube ich. Ich lese mal den Bibelabschnitt, um den es heute geht, aus dem 1. Timotheusbrief. Da schreibt Paulus: Zuerst und vor allem bitte ich euch, genauer übersetzt müsste man sagen, ermahne ich euch, im Gebet für alle Menschen einzutreten. Bringt eure Wünsche, Fürbitten, euren Dank für sie vor Gott. Betet auch für die Könige und alle übrigen Machthaber. Denn wir wollen ein ruhiges und stilles Leben führen, in ungehinderter Ausübung unseres Glaubens und in Würde. So ist es recht und gefällt Gott, unserem Retter. Er will ja, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Vor allen Dingen Gebet, schreibt Paulus. Als erstes und wichtigstes, so übersetzen es andere. Das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinden ermahnen, schreibt er, ist das Gebet. Offenbar waren auch damals bereits die Veranstaltungen mit anderer Ausrichtung stärker frequentiert, stärker nachgefragt. Das erste und wichtigste, Vorfahrt, Vorrang fürs Gebet, schreibt Paulus. Nun ist das ja, geht's ja nicht darum, dass wir jetzt sagen, jetzt wollen wir allen mal ein schlechtes Gewissen machen. Ja? Es geht ja nicht darum, ein schlechtes Gewissen zu machen, denn all das, was wir im Glauben mit dem schlechten Gewissen den Leuten vermitteln wollen, das wird sich sehr bald abschleifen. Das war genau die Methode der Pharisäer damals zur Zeit Jesu. Ja, den Leuten ein schlechtes Gewissen machen und sagen, eigentlich solltest du, und es führt genau zum Gegenteil. Es führt dazu, dass man das als lästige Pflicht empfindet. Ich möchte es mal andersrum sagen. Wenn ich ein Problem habe und nicht weiß, an wen ich wenden kann, ich kann mit meiner Frau drüber reden. Die kennt es dann schon und sagt, ja, das Problem kenne ich auch. Man kann vielleicht mit dem Nachbarn drüber reden, der sagt, ja, es ist schlimm, es ist furchtbar. Vielleicht sagt man dann, man müsste einen Leserbrief in die Zeitung schreiben. Dann schreiben andere, ja, kenne ich, weiß ich auch. Und dann sagen wir alle, ja, es ist schlimm, aber wir können alle nichts dagegen machen. Jetzt sagen wir mal, jetzt haben wir ein Angebot, dieses Problem mit dem zu besprechen, der bewiesen hat, dass er unbedingt für uns ist. Der das größte Opfer für uns gebracht hat, das man sich vorstellen kann. Und der unbegrenzt Macht hat, etwas zu ändern. Und der hat gesagt, ich lade euch ein, sprecht mit mir drüber. Es ist schon seltsam, dass wir uns überwinden müssen, mit dem zu sprechen, der sagt, hallo, ich bin euer Vater, ich möchte für euch sorgen, ich möchte euch Gutes tun, was kann ich denn für dich tun? Es ist schon merkwürdig, dass wir uns da manchmal so schwer tun. Vorfahrt fürs Gebet, also ich möchte es mal so andersrum versuchen, ermutigend zu sagen. Es geht nicht in erster Linie darum, wie viel ich tue. Wie viele Menschen leiden darunter, dass sie sagen, ach, ich merke ja, meine Zeit ist knapp, meine Kräfte werden knapper, meine Kräfte lassen nach, ich kann nicht mehr so viel tun. Und dann denken wir so insgeheim, naja, ob ich dann Gott noch so viel bedeute, wenn ich nichts mehr schaffen kann? Das interessiert ihn eigentlich nur am Rande, wie voll unser Terminkalender ist. Er möchte mit uns sprechen. Tue ich das, was mir von Gott aufgetragen ist? Das ist die spannende Frage. Vor einigen Jahren hat man in Gemeinden in England eine interessante Untersuchung gemacht. Man hat festgestellt, die meisten Gemeinden im Land, die schrumpfen so langsam vor sich hin. Ja, so wie der Schnee im Frühling. Aber dann gibt es einige Gemeinden, die wachsen. Und da hat man gesagt, jetzt interessiert uns mal, woran das liegt. Erste Vermutung war, zu sagen, ja, das sind wahrscheinlich die, die in den Städten sind oder so. Und hat sich herausgestellt, die waren da völlig unterschiedlich. Die einen auf dem flachen Land, die anderen in der Großstadt, die anderen in der Kleinstadt. Also keine Gemeinsamkeiten. Dann hat man gedacht, ja, das sind die, die wahrscheinlich immer was anbieten, ne? Die ständig auf Achse sind. Nee, die haben oft weniger gemacht als andere Gemeinden. Aber dann hat man festgestellt, was unterscheidet die von anderen? Die haben sich konzentriert. Die haben hingehört, was ist das, was Gott uns an Gaben gegeben hat? Was ist das, was Gott uns als Aufgaben vor die Füße gelegt hat? Und dann lassen wir vieles andere, was man auch tun könnte, wogegen vielleicht auch nichts spricht und wo man auch sagen könnte, kann ja nichts schaden, das lassen wir einfach weg. Und konzentrieren uns mit ganzer Kraft auf das, was Gott uns aufträgt. Und das sind die Gemeinden, wie gesagt, die gewachsen sind. Wir leben ja in einer Zeit der vielfältigen Möglichkeiten. Und das ist ja das, was uns auch persönlich oft die Zeit raubt, dass man alles Mögliche kann. Ja, man hat ja nicht nur 87 oder 167 oder 290 Fernsehsender zur Auswahl, wenn man Arabisch und Türkisch kann. Man hat ja nicht nur unzählige Fernseh- und Radioprogramme, man hat ja noch viel mehr Internetangebote. Man könnte jetzt auch hier, wenn keine Präsenzgottesdienste stattfinden, dann könnt ihr den ganzen Tag Gottesdienste hören, irgendwo im Internet. Ist ja auch nicht alles verkehrt. Und man könnte auch vieles tun, um Menschen von Jesus weiterzusagen. Aber man könnte auch sagen, Herr, zeig mir den einen, den ich heute ein Bote von dir sein soll. Vorfahrt fürs Gebet heißt ja auch hinzuhören. Herr, was möchtest du, dass ich heute tun soll? Wenn ich sehe, wie in den Evangelien über Jesus berichtet wird, er hätte ja sagen können, oh, ich habe 3 Jahre Zeit und das ganz Israel und boah, Mensch, ich muss weiter. Im Gegenteil, ich erlebe bei Jesus eigentlich, wenn man das liest, dass Jesus immer in dem Moment, wo einem Menschen gegenüberstand, ganz Zeit hatte für ihn. Als gäbe es keine anderen. Und wenn Jesus nach Jerusalem reinging, dann hätte er vieles tun können in Jerusalem. Und dann geht er an diesen einen Teich und redet dort nicht mit 17 Leuten, sondern mit einem Mann. Und wenn Jesus seine Jünger beruft, hat er zuvor eine Nacht im Gebet verbracht. Und dann verstehe ich ein bisschen, weshalb Paulus sagt, das Erste und Wichtigste ist das Gebet. Nochmal zurück zu dem Bibelabschnitt, diesen 4 kurzen Versen im 1. Timotheusbrief. Ein weiterer Hinweis, für wen sollen wir denn beten? Wenn wir uns ein bisschen in Gebetsversammlungen umschauen, ob das jetzt Allianzgebetsveranstaltungen oder sonst was sind, dann fällt uns ja auf, dass vieles in den Gebetsversammlungen oder in unseren persönlichen Gebetszeiten sich um Menschen dreht. Ist ja schön, Menschen, die wir kennen, eigene Familie, Verwandte, eigene Gemeinde. Und es ist schon interessant, wenn man dann so ab und zu so einen Impuls gibt in der Gebetsversammlung, doch mal für Bürgermeister und Stadtrat zu beten, dann ist man doch wieder schnell bei der Tante sowieso. Ist ja nicht verkehrt. Aber interessant finde ich ja, dass Paulus hier besondere Personengruppe erwähnt. Betet für die Könige, alle übrigen Machthaber. Könige könnte man sagen, okay, ja, die sterben langsam aus, selbst in England. Aber das ist jetzt, denke ich, nicht gemeint, sondern es sind Menschen, die Verantwortung haben in dieser Welt. Das fängt an von irgendwelchen Präsidenten und Ministern, Kanzler, bis hin zu Bürgermeistern, Leute, die die vor der schwierigen Aufgabe stehen, diese Welt irgendwo zu gestalten, Entscheidungen zu treffen. Aber nicht nur das. Ich glaube, es sind nicht nur jetzt politisch Verantwortliche. Manchmal sind die Politiker ja auch machtlos, weil die Leute in der Wirtschaft die eigentlichen Entscheidungen treffen. Und manchmal sind sie auch machtlos, weil die Leute in den Medien vorher andere Entscheidungen getroffen haben. Also lasst uns auch dafür beten. Meistens drehen sich unsere Gebete, und da braucht man bloß in den Spiegel zu schauen, wenn wir ganz ehrlich vor uns sind, um unsere Sorgen, unsere Gebrechen, unsere Bedürfnisse. Es gibt ein bekanntes Beispiel aus dem Alten Testament, das uns da sehr schnell einfällt, im Buch Jona, Kapitel 4. Da sagt Gott zu Jona: Diese Rizinuspflanze hier, die tut dir leid, sagt Gott. Für diese Pflanze hast du nichts getan, aber sie hat dir Schatten gegeben. Und jetzt jammerst du hier rum und willst sterben. Und dann sagt Gott so, und jetzt sage ich dir mal, sollte mir diese Stadt Ninive nicht leid tun, sagt Gott, da leben 120.000 Menschen und du beschäftigst dich bloß darum, dass diese blöde Rizinuspflanze eingegangen ist. Ich denke, das ist ein sehr drastisches Beispiel, wenn Gott unsere Gebete erhören will, dass er manchmal sagt, ach Mensch, schon wieder so ein Rizinusgebet. Das Schöne ist ja, wir dürfen wirklich mit Gott über alles sprechen. Wir dürfen mit Gott auch darüber sprechen, dass wir irgendwo einen Schlüssel verloren haben oder wieder mal keinen Parkplatz finden. Dürfen wir ja. Gott sagt ja nicht, Bagatellgrenze abgelehnt. Aber Gott möchte, und das höre ich hier bei Paulus raus, Gott möchte unseren Blick wechseln. Er möchte, dass wir von unserer manchmal sehr kleinen, überschaubaren Welt hinausschauen und uns die Frage stellen, was quält eigentlich Gott, wenn er in diese Welt hineinschaut? Ist es dann sein größtes Problem, dass bei mir der Gartenzaun umgefallen ist? Oder dass irgendwo das linke Bein gerade zwickt? Ist das sein größtes Problem, wenn er auf diese Welt schaut? Oder was wird Gott einfallen, wenn er in diese Welt hineinsieht? Und deswegen sagt Paulus, betet für die, die Macht haben, für die, die Einfluss haben, für die, die Entscheidungen treffen. Denn davon hängt doch vieles ab. Für die Könige und alle übrigen Machthaber, die Macht und Einfluss haben in Politik und Wirtschaft und Medien und an manchen anderen Gebieten. Betet darum, sagt er, dass die ihren Job gut machen können. Und wie das aussieht, das beschreibt Paulus ja dann in einem anderen Buch, dann an dem Brief an die Römer, wo er sagt, dass die Aufgabe von der sogenannten Obrigkeit ja die ist, dass sie die Guten belohnt und die Bösen bestraft. Und das möglichst nicht umgekehrt. Und wir wissen ja, in vielen Ländern dieser Welt liegen die Probleme da, dass das dann meistens umgekehrt ist. Aber wo er sagt, betet doch dafür, dass die Leute das tun, wofür sie beauftragt sind, dem nachzukommen, was das zu fördern, was Recht ist, was Gerechtigkeit darstellt und das einzudämmen, was böse ist, was Ungerechtigkeit ist. Betet für die, die Macht und Einfluss haben, denn davon hängt vieles ab. Aber es geht weiter. Wofür sollen wir denn dann beten? Man könnte diesen einen Satz ja hier so verstehen, wenn Gott sagt, wir wollen ein ruhiges und stilles Leben führen. Das hört sich so ein bisschen nach Kleingartenidylle an, ne? Dass jeder in seinem Schrebergarten sitzt und sagt, was soll mir die böse Welt da draußen? Aber das wäre oberflächlich gelesen, sondern wir lesen ja hier, dass Paulus sagt, es geht um mehr. Denn dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, das hat damit zu tun, dass zwar in Krisenzeiten Menschen oft sehr viel beschäftigter sind und sehr viel abgestumpfter für das Evangelium. Man macht ja die merkwürdige Beobachtung, dass wenn es den Leuten gut geht, Der Keller, der Kühlschrank und das Bankkonto ist voll. Dann stellen viele die Frage nach Gott wenig. Weil sie sagen, ach ja, wir waren fleißig, wir haben das gut hingekriegt. Wenn dann plötzlich der Arbeitsplatz weg ist und der Betrieb pleite ist, dann sagen wir, warum hat Gott das zugelassen? Ja? Menschen sind oft zu satt, um aufs Evangelium zu hören, wenn es ihnen gut geht, aber manchmal zu beschäftigt, zu abgestumpft, wenn es ihnen schlecht geht. Paulus weiß ja, wovon er spricht. Er ist damals als Missionar unterwegs gewesen und er konnte das ausnutzen, dass im Römischen Reich, bei aller Brutalität, die da war in dem Reich, aber dass im Römischen Reich ein insgesamt geordnetes Gemeinwesen da war und das hat Paulus ausgenutzt. Und er wusste, in Kriegszeiten, in Anarchie ist das fast nicht möglich. Und deswegen sagt er, er will, dass alle Menschen gerettet werden. Wenn Paulus also hier davon spricht, dass wir um ein ruhiges und stilles Leben beten, dann nicht, dass wir es uns gemütlich auf dem Sofa machen in erster Linie, sondern weil das die Möglichkeiten sind, wo wir Freiheit haben, das Evangelium zu sagen. Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit. Darum geht's. Dass es möglich ist, andere mit zum Gottesdienst zu nehmen. Es geht hier auch um einen Blickwechsel, dass das Gebet dazu dient, dass Gott regiert, dass die Herrschaft Gottes sich ausbreitet in dieser Welt. Genau genommen hat also dieser kurze Abschnitt so beantwortet drei kurze Fragen über das Gebet. Nämlich die Frage, ob wir beten, die Frage, für wen wir beten und wofür wir beten. Ja, das Gebet, sagt er, als erste und wichtigste Aufgabe, vor allem anderen, was wir sonst so planen. Und ganz nebenbei wird das auch diese Welt zum Guten verändern, wenn immer mehr Menschen erkennen, wer Jesus ist. Wenn immer mehr Menschen diese Werte verinnerlichen, die das Wort Gottes uns lehrt. Gott lädt uns ein zum Gebet. Ja, Leute, achtet das Gebet nicht gering, denn dadurch wird die Herrschaft Gottes in dieser Welt vergrößert, vermehrt. Dadurch tut ihr eurer Stadt, eurem Land Gutes, indem ihr mit Gott darüber sprecht und er die Möglichkeiten schafft, dass Menschen ja hören können, was er Gutes uns tut. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.eghr.de.